Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit diesem Wochenspruch möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Es ist ja der 6. Sonntag der Passionszeit, der Palmsonntag. Und wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beginnen jetzt mit einem Lieblingslied von einem Gottesdienstbesucher, von Andreas. Er hat sich nämlich das Lied gewünscht, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und ich weiß gerade gar nicht, wo er sitzt. Ah ja, hier. Und das ist jetzt im roten Liederbuch, im Gesangbuch, Nummer 234, und wir singen alle Strophen. 234. Lied. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Allein schon, ja, dieser Text. Ja, und Sie haben ja jeder jetzt so einen Zettel auf dem Platz gefunden, Psalm 100, und wir wollen diesen Psalm miteinander beten. Hat jeder einen vor sich? Jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir uns selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir singen jetzt aus dem gelben Liederbuch. Nummer 47. 47 aus dem gelben Liederbuch. Und wir beten weiter, auch nach dem Amen jetzt. Herr, wir möchten miteinander dich loben und preisen, dich, unseren himmlischen Vater. Danke, Herr, dass du an uns denkst und dass du uns segnen möchtest heute Morgen und mit uns auch alle, die Gottesdienst feiern in unserem Land, in aller Welt. Herr, danke, dass du uns den Sonntag geschenkt hast, diesen Tag der Ruhe, wo wir auf dich hören dürfen. Herr, und du weißt, was wir alles mitgebracht haben, an Sorgen und Anliegen, alles, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, und wir möchten uns jetzt einige Minuten Zeit nehmen, wo jeder in der Stille es dir sagen kann. Danke, Herr, dass du unsere Gebete hörst. Und danke, Herr, dass du redest durch dein Wort und in unserer Mitte bist. Wir loben dich. Amen. Keiner will der Letzte sein, auch nicht heute Morgen der Letzte, der aus dem Bett gekommen ist, weil das ist ja dann der Palmesel. Aber wir waren es ja nicht, weil wir sind ja alle schon da. Und das, obwohl man uns eine Stunde Schlaf geraubt hat. Ja, der Mensch, der will der Erste sein. Er will gesehen und gehört werden. Am besten auf dem Podest stehen, wenn's geht, bei der Olympiade Gold. Naja, wenigstens einen Oscar. Ja, der Mensch will gut sein, besser als die anderen und manchmal sogar besser als Gott. Und wir hören da jetzt eine kleine Anekdote von dem Juden Goldberg zu diesem Thema. Goldberg hatte den schönsten Garten im Städtchen. Und jedes Mal, wenn der Rabbi vorüberging, blieb er am Gartentor stehen und rief Goldberg zu: Der Herr als Schöpfer und du als Gärtner, ihr seid gute Partner. Danke, Rabbi, antwortete Goldberg und verbeugte sich. So ging das Tag um Tag, Woche um Woche und Monat um Monat. Zweimal täglich rief der Rabbi auf dem Weg zur Synagoge und zurück dem Goldberg zu: Der Herr und du, ihr seid gute Partner. Irgendwann wurde es Goldberg zu viel und er ärgerte sich über die Worte des Rabbi, die doch als Kompliment gemeint waren. Als der Rabbi wieder einmal vorüberging und Goldberg zurief: Der Herr und du, ihr seid gute Partner, erwiderte Goldberg: Das mag schon sein, Rabbi, aber ihr hättet den Garten mal sehen sollen, als er noch Gott allein gehörte. Ja, ja. Ja, der Mensch, er braucht einen Macht- und Einflussbereich. Wir wissen es im Großen, aber es geht auch bis ins Kleine hinein. Und Jesus, der Gott ist, er wurde als Gott Mensch und als Mensch wurde er Diener. Und durch sein Leben, seine Worte, seine Beispiele hat er unser menschliches Denken auf den Kopf gestellt. Er ist so überraschend anders, ganz anders. Und besonders hat er es uns gezeigt, das Dienersein durch die Fußwaschung. Und die Fußwaschung steht im Johannes 13, Vers 1 bis 17. Es war am Abend des 13. Nisan, der Tag vor dem Passafest. Bei uns ist es der Gründonnerstag. Und es muss eine Vorfeier gewesen sein mit der Passaliturgie. Und Jesus hat ja gesagt zu seinen Jüngern bei diesem Passamahl: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Das steht im Lukas 22, 15. Jetzt sind wir wieder, also ja, auch im Lukas, aber auch vor allem im Johannesevangelium. Jesus hatte Johannes und Petrus beauftragt, das Passamahl vorzubereiten. Die 13 Männer betraten den großen Obersaal des zweistöckigen Hauses im Ortsteil der Essener in Jerusalem, im Südteil der Stadt. Liegepolster lagen geordnet um einen niedrigen Tisch mit den Speisen. Irgendwo in einer Wandnische befanden sich Wasserkrüge, Waschbecken und leinene Tücher. Wo aber war der Diener? Die Sonne war untergegangen, einer zündete die Öllampen an. Alle legten sich auf die Polster und Jesus sprach das Dankgebet. Sie griffen alle zu und freuten sich über das Abendessen, das Petrus und Johannes vorbereitet hatten. Da stand Jesus vom Abendessen auf und ging Richtung Wandnische. Er zog sein orientalisches Oberkleid aus und bindet sich ein leinenes Tuch als Schutz um. Dann greift er zum Wasserkrug und gießt Wasser in das bereitgestellte Becken. Er stellt das Becken vor seine Jünger und beginnt ihnen die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen. Die Jünger halten den Atem an. Es herrscht absolute Stille. Aber in den Köpfen der Jünger überschlagen sich die Gedanken. Es wurde ihnen heiß und kalt. Wäre das nicht unsere Arbeit gewesen? Was macht Jesus da? Das ist doch, wo war eigentlich der Diener? Als Jesus zu Petrus kommt, platzt er heraus. Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, nie und nimmer, nicht in Ewigkeit sollst du meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, können wir nicht miteinander verbunden sein. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, braucht sich nicht zu waschen, ausgenommen die Füße, weil er schon ganz rein ist. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Alle 24 Füße hatte Jesus gewaschen. Er zog wieder sein Obergewand an und legte sich zu Tisch und sagte zu seinen Jüngern, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr genauso handelt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und dies ist ein sehr ungewöhnliches Beispiel. Schauen wir es uns noch einmal genau an. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wer ist er? Jesus. In Vers 3, Johannes 13, lesen wir, Jesus steht im Bewusstsein auf, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Und das lesen wir auch schon in Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Jetzt hängt also alles von ihm und seinem Handeln ab. Das Schicksal der Menschheit und der Schöpfung hängt an Jesus. Mein Schicksal hängt an ihm. Werde ich gerettet vom ewigen Tod und der Hölle? Hält Jesus durch den Weg zum Kreuz? An seinem Leidensweg hängt jetzt alles. Große Gewissheit erfüllt ihn. Der Vater hat ihn beauftragt zu diesem schwersten aller Wege. Es ging auf das Kreuz zu. Aber hinter dem Kreuz sah Jesus schon das Ziel, den Vater. Tiefe Gewissheit erfüllt ihn, dass er wieder zum Vater zurückkehren wird. Wir lesen das auch im ersten Vers in Johannes 13. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. In diesem Bewusstsein steht Jesus auf und geht zu den Wasserkrügen. In diesem Bewusstsein zieht er sein Oberkleid aus. Es wurde im Orient bei körperlicher Arbeit ausgezogen, dieses Oberkleid. Und es erinnert uns an Philipper 2, Vers 7. Jesus legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus legte alles ab. Zuerst hat er die himmlische Königskleidung ausgezogen und beim Vater abgelegt. Seine göttliche Position ließ er zurück. Und als Mensch zog er sein orientalisches Oberkleid aus, das ihn schützte in seinem Menschsein als Lehrer, als geistlicher Leiter. Er legte dieses Kleidungsstück ab, um körperliche Arbeit zu verrichten. Nicht nur irgendeine körperliche Arbeit. Es ist die niedrigste aller Arbeiten. Sie hat mit viel Schmutz zu tun und ist sehr intim. Hat Ihnen schon mal jemand die Füße gewaschen? Es geht einem schon ein bisschen nahe. Also diese Fußwaschung war im Judentum Aufgabe nicht jüdischer Sklaven. Schon ein jüdischer Sklave konnte diese Arbeit ablehnen. Jesus erledigt niedrigste Sklavenarbeit und er will Sklave sein, nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. Nicht, weil er irgendeinem Befehl gehorchen muss, dessen Befehlshaber er unterliegt. Er ist selbst der Regent. Aus freiem Willen steigt er hinunter in die tiefste Position, unter unsere Position. Warum macht er das? Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Diener. Und dieses Wort hat Jesus anschaulich gelebt. Die Jünger lagen zu Tisch, Jesus stand auf und handelte. Der König kniete sich vor seine Jünger nieder und befreit sie vom Staub der Straße. Jesus bückt sich vor uns. Er kniet vor uns. Er schaut nicht auf uns herab. Er schaut zu uns hinauf. Er sieht meine Niedergeschlagenheit, meine Schuld und Verzweiflung. Er sieht mich und er sieht den Staub des Alltags, der jetzt an meinen Füßen hängt. Er sieht, was heute schon wieder alles auf mich eingestürmt ist. Er sieht meine lieblose Antwort, meine Ungeduld, mein Unverständnis, mein verzagtes und rebellisches Herz, meine Unfähigkeiten. Jesus sieht mich an in seiner vollendeten Liebe. Willst du die Reinigung und Erfrischung? Gott, der König, kniet vor uns nieder als der Sklave. Welch eine verrückte Welt! Herr, ich begreife das nicht. Das passt nicht. Herr, deine Güte treibt mich zur Umkehr. Sie geht mir ans Herz. Du kniest vor mir. Das ist zu viel. Herr, deine Einstellung zu mir, ich kann sie nicht fassen. Du schimpfst mich nicht und tadelst mich nicht, bist so voller Liebe und willst mich heilen. Du bist so anders, als wir Menschen es sind. Wir wollen herrschen und bestimmen. Von Jesus heißt es in Johannes 13, 1, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis zur Vollendung. Also bis ans Ende, griechisch Telos, bis ans Ziel, bis zur Vollendung. Also mehr geht nicht. Jesus ging nicht vorüber an den Füßen des Judas, der ihn noch am selben Abend verraten würde. Er ging auch nicht vorüber an Petrus, der am nächsten Tag so tun würde, als ob er ihn nicht kennt. Jesus liebt jeden gleich. Jeder hat dieselbe Chance. Auch Judas hatte sie. Auch für ihn gab es die Möglichkeit eines Zurück in der Nacht. Jesus ist die göttliche Liebe in Person, die sich durch mein böses Herz nicht aufhalten lässt. Er schüttet sie, die Liebe, über mich, und wenn ich mich öffne, schüttet er seine Liebe in mein Herz hinein. Es hängt von jedem Einzelnen an, ob er diesen Dienst der Liebe annimmt. Und Jesus fragt, von unten nach oben, willst du meinen Dienst? Er befiehlt nicht von oben nach unten, lass dir mal endlich deinen Schmutz abwaschen. Wenn er so vor mir kniet und mich königlich behandelt, dann liefere ich ihm gerne alles aus. Seine Liebe macht mich frei. Er könnte mich auch zwingen, meine Sünde aufzudecken. Aber unsere Herzen würden sich verschließen. Er möchte eine Gemeinschaft der Liebe mit uns haben. Er will uns nahe bei sich haben. Deshalb reinigt er uns. Sonst hast du keinen Teil mit mir, keinen Anteil. Sonst leben wir nebeneinander her und sind nicht miteinander verbunden. Die Schuld ist trennend. Als Petrus so entsetzt sagte, in Ewigkeit sollst du mir nicht die Füße waschen, hat Jesus gesagt, du verstehst das jetzt nicht, aber du wirst es später verstehen. Der Schmutz der Füße ist ein Bild für die Sünde. Und gerade das hat Jesus vor Augen, als er die Füße wäscht und abtrocknet, dass er für jede unserer Sünden ans Kreuz gehen wird, für jede Sünde. Solange wir durch diese Welt gehen, werden wir schuldig werden und brauchen täglich die Vergebung durch Jesus. Wir singen jetzt ein Lied aus dem gelben Liederbuch Nummer 133. 133. Ja, solange wir durch den Alltagsstaub rennen, werden wir staubig täglich. Und meine Füße kann ich mir selber waschen, solange ich fit bin. Aber die Belastung durch die Schuld kann ich mir nicht selbst abwaschen. Jeden Tag darf ich Jesus meine Füße hinhalten. Jeden Tag brauche ich seine Vergebung und Reinigung. Als Petrus begriffen hat, dass es um den Zusammenschluss mit Jesus geht, dass er Teil hat an Jesus, Anteil, da möchte er das Vollbad. Jesus sagt, wer gebadet ist, braucht nur noch das Fußbad. Dachte Jesus bei diesem Vollbad an das Tauchbad, das die Jünger vor dem Passa genommen hatten, wie es Vorschrift war? Aber die Füße mussten auf der Straße durch den Staub gehen, barfuß oder in Sandalen, und wurden staubig. Oder dachte er an das Untertauchen bei der Taufe? Oder dachte Jesus an das einmalige Bad der Wiedergeburt, wenn ich zu Jesu Kreuz komme mit meiner Schuld und mich reinigen lasse durch sein Blut und ihn durch den Heiligen Geist aufnehme in mein Leben und ich ihm jetzt ganz gehöre, und das ist ja einmalig, das brauche ich nicht wiederholen, dieses Bad der Wiedergeburt. Das Bild der Reinigung, Vollbad und Fußbad, wird uns durch die Bestimmung der Priester veranschaulicht im Alten Testament. Wenn einer aus dem Geschlecht Aaron als Priester eingesetzt wurde, gehörte eine Gesamtreinigung dazu und sie wurde als Ritus nicht wiederholt. Doch jedes Mal, ehe die Priester ins Heiligtum gingen oder zum Brandopferaltar traten, mussten sie ihre Hände und Füße im ehernen Waschbecken waschen, das zwischen dem Vorhof und dem Heiligtum stand. Auch sie wurden durch das tägliche Leben beschmutzt. 2. Mose 30 steht das. Oder hat Jesus das die reinigende Wirkung seines Wortes gemeint? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe? Ja, wir wissen es nicht, an was er gedacht hat oder an das alles. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr genauso handelt. Dieses Beispiel Jesu, der Fußwaschung. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ein Beispiel, aber wenn man denkt, dieses Beispiel, Diener sein wie Jesus, das, also dieses Beispiel vom Leben Jesu, dieses Anschauungsbeispiel, das in der Fußwaschung gipfelt und im Loslassen seines Lebens am Kreuz dienen. Er war der Diener. Herr, das ist irgendwie zu schwer für mich. Ich kann das nicht. Aber zu allem, wo Jesus uns einen Auftrag gibt, gibt er uns auch die Befähigung dazu. Und ich dachte an das Wort aus Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist bei der Wiedergeburt. Wurde uns ja diese Liebe gegeben, die göttliche Liebe. Und ja, nur in seiner Liebe können wir dienen. Und nur so wie Jesus dienen, im Bewusstsein seiner königlichen Herrschaft steht ja auch, wir können nur dienen im Bewusstsein, dass Jesus uns liebt und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Wir lesen das in Offenbarung 1, Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ja, wir können nur dienen im Bewusstsein, wie sehr Jesus uns liebt. Und wir dürfen dienen im Bewusstsein, dass er uns zu Priestern gemacht hat. Wir dürfen beten für andere, eintreten für sie. Und in unserer hektischen Zeit dürfen wir diesen Dienst nicht unterschätzen. Er wird immer wichtiger. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Füße waschen, das kann auch einmal dran sein, aber die Fußwaschung ist geistlich zu verstehen. Einige Verse weiter im Johannes 13 Evangelium sagt Jesus uns, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns das Beispiel der Liebe gegeben. Und Liebe stellt sich nicht über den anderen, sondern unter ihn. Wie so veranschaulicht durch die Fußwaschung. Liebe versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Liebe ist immer freiwillig. Echtes Dienen ist meine freiwillige Entscheidung. Ich diene nicht mit Leidensmiene, weil mir nichts anderes übrig bleibt und ich keine Gelegenheit habe zu herrschen und zu bestimmen. Es ist das Dienen in der Kraft der Liebe Jesu. Diese Liebe, die er uns schenkt, die er uns in unsere Herzen hineingegossen hat, wenn wir es möchten. Lasse ich die Kraft seiner Liebe in mir regieren oder regiere ich selbst? Wie kann das praktisch aussehen mit der Liebe? Liebe packt an. Sie sieht, was dran ist. Sie lässt sich die Pläne durchkreuzen und macht auch einmal das, wozu sie keine Lust hat. Sie steht auf, obwohl sie lieber liegen oder sitzen bleiben würde. Liebe ist bereit, Toiletten zu putzen. Und ich habe ein Beispiel der Liebe in dem Buch Erstmal eine Tasse Kaffee. Da kommen viele Beispiele der Liebe, aber eines hat so gut gepasst und das möchte ich Ihnen noch vorlesen. Eine norwegische Familie wohnt in Kanada. Der Vater ist Pastor und kümmert sich um die norwegischen Einwanderer. Er predigt und seine Frau lebt die Praxis. Mr. Olsen, ein rothaariger Mann, der immer etwas melancholisch blickte, verirrte sich oft in Mamas Küche für einen Teller ihrer leckeren Suppe und ein Stück ihres guten Roggenbrotes. Also das schreibt die Tochter dieses Buch von ihrer Mutter, von der Pastorenfrau. Er sprach kaum ein Wort, starrte in die Ferne und trank Kaffee. Mama erklärte uns, dass er in seinem Inneren sehr krank sei. Er war aus den riesigen Wäldern zurückgekehrt und arbeitete nun in einer Fabrik, um Geld zu verdienen, damit er eines Tages seine Frau aus Norwegen nachkommen lassen konnte. Lediglich eines störte mich an seinen häufigen Besuchen. Mama, seine Füße stinken so furchtbar. Kann man denn überhaupt nichts dagegen machen? Mama tat auf ihre Weise etwas dagegen. An einem sehr kalten Tag schlug sie Mr. Olsen vor, seine Füße in einem Waschzuber mit warmem Wasser zu wärmen, dem Mama zuvor etwas flüssige Seife zugefügt hatte. Während er ein Fußbad nahm, wusch Mama seine steifen Socken, die sie dann über dem Küchenherd trocknete. Sie ermunterte ihn, ihr doch immer wieder mal seine schmutzige Wäsche zum Waschen zu bringen. Mr. Olsen ließ sich das nicht zweimal sagen. Jede Woche brachte er einen Haufen schmutziger Wäsche, nahm sein Fußbad und machte sich wieder mit seinem Bündel frischer Wäsche auf den Heimweg. Allmählich verschwand der verstörte Blick aus seinen Augen. Wenn er seinen Kaffee trank, schien Mamas Gitarrenmusik in seine finsteren Gedanken zu dringen und sein Leid zu lindern. Eines Tages stürzte er überglücklich in die Küche. »Meine Hilda kommt! Meine Hilda kommt!« Damit fand das wöchentliche Fußwaschungsritual in Mamas Küche ein Ende. Wer wäre je darauf gekommen, dass der Weg zum Herzen eines Mannes auch über seine Füße gehen kann? Mama verstand es. Ja, ein Beispiel der Liebe. Diesmal hat es auch mit den Füßen zu tun. Aber ja, Liebe sieht einfach, wo es fehlt. Und Ja, Liebe kann sehr einfallsreich sein. Manche können sehr gut kochen und backen und Liebe geht durch den Magen, andere einladen ins Haus. Ich habe jetzt auch wieder erlebt, dass ausländische Familien eigentlich warten, dass Deutsche sie einladen zu sich, um die deutsche Tradition, das deutsche Leben kennenzulernen. Und ja, wieder andere können gut reden, können gut trösten, ermutigen. Manche brauchen einen Einkauf, manche einfach, dass man bei ihnen sitzt. Manche stricken Strümpfe und Mützen für die Obdachlosen. Ja, sie haben bestimmt viele Ideen. Ein Theologe hat einmal gesagt, wir wollen immer etwas Großes tun für Gott, aber Jesus nahm den Schutz. Amen. Wir singen aus unserem gelben Liederbuch das Lied Nummer 135. 135. Wir beten zusammen. Danke, Herr Jesus, dass du uns dieses Vorbild geschenkt hast und dass du auch gesagt hast, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Herr, das Herrschen fällt uns viel leichter und das Bestimmen. Und so oft habe ich versagt im Dienen und in der Liebe. Aber danke, Herr, dass du deine Liebe hineingeschüttet hast in unsere Herzen. Und so, Herr, so schenk es doch, ja, dass diese Liebe sichtbar wird für unsere Welt, für unseren Alltag. Herr, danke, dass du uns auch die Einfälle schenkst, wie wir lieben können, den anderen zeigen können, deine Liebe. Und danke, Herr, dass du uns jeden Tag die Füße wäschst, jeden Tag uns vergibst, dass wir immer kommen dürfen. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns, die bis ans Kreuz gegangen ist. Herr, wir danken dir, wir loben dich. Und danke, Herr, du weißt auch um unsere Welt, die Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine. Du weißt um die große Not im Sudan. Und wir bitten dich, erbarme du dich, hilf du, greif du ein. Herr, wir sind hilflos, aber deine Macht ist groß. Und Herr, so schenke auch denen, die regieren, die in der Wirtschaft sind, schenke ihnen die Weisheit von dir und den Aufblick zu dir, Herr Jesus. Und du weißt um alle, die dienen im Krankenhaus und Pflegeheim und als Polizei und Feuerwehr. Herr, es gibt so viele Dienste. Herr, stärke diese Menschen. Und Herr, wir denken auch an unsere verfolgten Geschwister. Ja, sie brauchen so sehr deine Kraft der Liebe und ja, dass du sie behütest und dass du es schenkst, dass sie so ein Licht sind für andere, dass auch ihre Verfolger zu dir kommen. Herr Jesus, und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, sagen wir das dir jetzt gemeinsam im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie einladen zum Gottesdienst am Karfreitag und am Ostersonntag. Ja, da finden an beiden Tagen finden Gottesdienste statt. Und dann wieder am 26. April und 3. Mai. Aber es gibt auch Zettel, die man mitnehmen kann, wo alles schriftlich steht. Ja, und dann bitten wir um den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.